Also aber meine erste Frage richtet sich und ich noch, ja. Aber vielleicht ist die Frage auch für andere wichtig, weil alle von uns leben in unterschiedlichen Organisationen und erwähnt, also die Fernuniversität in Hagen ist jetzt eben 50 Jahre lang, hat als eine Briefkastenuniversität so ihr Leben angefangen. Also eigentlich wurden nur die Studienbriefe per Post zu den Studierenden geschickt und nachhinein, Schritt für Schritt, hat sich so entwickelt, dass es schon so Professoren gibt, die sowas wie ein BWL-App entwickeln. Das ist nicht, ich sag mal, nicht ganz normal. Also einige stehen noch einige Schritte hinter. Wie können in dem gleichen Organisation, ich sag mal, Lehrende mitwirken und wie erlebt eigentlich die ganze Organisation dass die Professoren, aber das geht nicht nur um Professoren, das kann auch in einer anderen Organisation, in der Schule genauso sein, dass sie auf anderen Stufen von nicht nur von Digitalisierung, aber von Nachdenken sind über dieses Thema.
Ja, das liegt ja vielleicht auch ein bisschen im Blut der Fernuniversität. Das sage ich jetzt nicht nur, weil wir jetzt gerade 50 Jahre geworden sind. Nochmal vielen Dank dafür, dass unsere Studierenden eben halt nicht da sind vor Ort. Und dann muss man sich überlegen, wie man die erreicht. Und ich glaube, wir sind eigentlich in den ganzen Jahrzehnten, in denen wir tätig sind, das sage ich jetzt mal so ganz unbescheiden, schon immer so ein bisschen Innovationstreiber gewesen. Ja. Und dass denn die Studienbriefe dann mal irgendwann per PDF kamen, das war damals mal eine Innovation. Ja. Und wir hatten damals auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da gab es auch mal so eine Reihe, wo also Professoren schon die Vorlesungen dann im Fernsehen hatten, aber diesmal irgendwann angestellt worden. Und die Idee, dass man jetzt, wie wir, so Prüfungen automatisch prüft, das ist auch eine Eigenentwicklung der Fernuniversität. Und da ist, glaube ich, die App jetzt nur der nächste notwendige Schritt. Was mich eigentlich ein bisschen freut seit Corona ist, dass auch die Präsenzuniversitäten auch nicht mehr so ganz in Präsenz tätig sind, sondern Teile auch versuchen dann eben halt online abzuwickeln, sodass ich also glaube, dass diese digitalen Tools nicht nur bei uns an der Fernuniversität, da insbesondere, aber eben halt auch an anderen Universitäten immer wichtiger werden.
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht also an beide Lehrenden an Universitäten. Wenn wir solche Apps haben, wenn wir eigentlich alles digitalisiert haben, wenn die Studierenden auch so asynchronisch lernen können, was bleibt für die Professoren, für die DozentInnen, für Lehrende so an einer Universität? Was sollen sie machen? Was sollen sie vermitteln? So, was meinen Sie oder was meint ihr? Und dann.
Ja, also natürlich den Stock zusammenzusetzen. Aber ich glaube, da sind wir schon, beziehungsweise noch sehr entfernt davon. Ich meine, in Ungarn besonders, auch an unserer Uni, an der Corvinus-Universität, sind solche Apps, also was ich mir vorstellen könnte, die werden nicht akkreditiert. Also wir können wahrscheinlich sowas gar nicht oder dürfen sowas gar nicht einsetzen. Das heißt, das ist ganz bestimmt anders mit einer Fernuniversität. Aber da wir seit über 200 Jahren jetzt Präsenzunterricht hatten, nicht ich, aber die Uni, dass die ganze Unterrichtslandschaft ändert sich so viel zu langsam. Also dass wir darauf verzichten würden, Professoren, Dozenten als vor uns vor die Studenten zu stellen, das wird wahrscheinlich in der nächsten Zukunft nicht aufhören. Also das ist eigentlich noch keine Frage für uns, sage ich mal so. Also es kommen, aber wir werden darüber reden, es kommen digitale Hilfsmittel oder entweder Apps oder was anderes, werden auch bei uns eingesetzt, aber dass wir komplett auf Dozenten verzichten, das ist, glaube ich, das passiert nicht in unserer Lebenszeit.
Fall. Also das würde ich jetzt bejahen. Ja. Aber die Aufgaben, die werden sicherlich andere werden. Natürlich die Inhalte der digitalen Tools müssen ja irgendwo herkommen. Ja. Also von daher so. Und auch wenn wir prüfen, müssen ja Prüfungsfragen, ob nun mit KI oder ohne, auch die müssen ja laufend entwickelt werden. Also arbeitslos werden wir nicht, auch wenn vielleicht die Präsenzvorlesung, die stirbt auch nicht, aber die wird anders sein. Also in Deutschland ist das beispielsweise so, und ich bin ja ab und zu auch mal bei Präsenzkollegen an den Universitäten. Und seit Corona kommt man in den Hörsaal und sie sitzen ja, sind ja alle ein bisschen älter, brav hier vorne. Ne? So. Das ist aber in vielen Hörsälen gar nicht mehr so. Erstmal ist sowieso nur die Hälfte da. Gut, das hatte man früher auch mal, dass man nicht immer bei der Vorlesung war. Aber es ist grundsätzlich maximal die Hälfte da. Alle sitzen hinten. Alle sitzen hinten, weil das, was ich hier vorne erzähle, wenn ich eine klassische Vorlesung mache, können die ja überall nachlesen. Das ist ja überall verfügbar. Und dann sage ich mir, warum soll ich denn da noch hingehen, wenn derjenige nicht eine super Show bietet oder irgendwas anderes macht. Und dieses irgendwas anderes muss ich mir überlegen. Also in Deutschland sagen viele Präsenzkollegen zu mir, ja, die sollen wieder in die Vorlesung gehen. Ja, Punkt. Ja, aber jedem Studierenden ist ja freigestellt, ob er da hingeht oder nicht. Da haben wir keine Verpflichtung dazu. Ne? Also muss ich mir als Dozent auch selber überlegen, wie kann ich die Vorlesung wieder so interessant machen, dass sie da sitzen. Aber das Erzählen, was man alles nachlesen, hören, sehen kann, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Da muss ich irgendwas anderes machen. Ne? Punkt.
Ich hätte noch eine kleine Frage dazu, und zwar, warum gehen die überhaupt hin, wenn die dann hinten sitzen? Haben Sie schon mal gefragt?
Das ist eine sehr gute Frage, das ist genau. Aber ich glaube, das sind dann diejenigen, die einfach ein schlechtes Gewissen haben. Ne? Die einfach sagen, ich muss da noch hingehen oder so. Ich befrage das nicht, aber es ist eine gute Frage. Ja.
Oder bei uns, sie sind verpflichtet.
Ja?
Echt?
Ach so.
Das gibt es noch.
Okay, ja,
das gibt es bei uns immer noch. Okay. Mehr in den Seminaren, also wo wir Übungen durchgehen, aber auch in vielen Vorlesungen ist es schon Pflicht für die Studierenden dabei zu sein. Gut, die schlafen ein oder spielen mit dem Smartphone oder wie auch, oder plaudern. Es ist zwar schwierig, aber das gab es in unseren Zeiten damals, aber es ist immer noch Pflicht, also in vielen Fällen bei uns. Okay. Und deswegen kommen sie hin. Ja. Nicht freiwillig, sage ich mal so.
Okay. Meine Frage wäre, weil wir sprechen ja nicht nur darüber, also wie diese digitale Tools an Universitäten benutzt werden könnten, sondern auch darüber, wie das bei den Unternehmen aussieht. Also inwiefern werden digitale Tools wie zum Beispiel solche Apps bei Unternehmen benutzt und wie offen sind die Welt der Unternehmer so, um digitale Tools zu benutzen?
Ja, also bei uns, sag ich mal, im Telekom-Konzern ist es natürlich so, dass wir ein großes Programm haben. Also wir haben ein Programm, das nennt sich Magenta Tech und da geht es natürlich darum, dass wir viele, viele Lerninhalte nur noch online zur Verfügung stellen, also online über Apps und so weiter und so fort. Und also diese Problematik gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das ist ganz klar, Lerninhalte werden online zur Verfügung gestellt. Was eigentlich vielmehr jetzt die Problematik ist, ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Lerninhalte ändern. Das bedeutet, wir haben jetzt durch AI und so weiter und so fort, durch die ganzen neuen Technologien, haben wir natürlich, sag ich mal, eine Beschleunigung der Lerninhalte, die, dem man gar nicht mehr nachkommt. Man kann praktisch die Lerninhalte gar nicht mehr so schnell updaten. Das haben sie vielleicht in der Forschung jetzt nicht oder in der Lehre, wo jetzt, die Antworten oder die Fragen lange gleich bleiben. Aber in der Wirtschaft ist es natürlich so, dass sich durch den Technologiewandel die Lerninhalte sehr, sehr schnell wandeln. Und die Problematik ist ja wirklich, die Lerninhalte abzudaten und auch up-to-date zu halten. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist natürlich auch, die Technologieentwicklung hat natürlich auch zur Folge, dass sich die Unternehmen andauernd anpassen müssen. Das hat wiederum zur Folge, dass die Unternehmen ständig, sag ich mal, upskillen müssen. Das heißt, ihre Skillbedarfe der Mitarbeiter an die Strategie anpassen müssen. Das heißt, die Strategien ändern sich ständig. Die Unternehmen müssen immer mitlaufen oder müssen vor der Welle reiten. Und das bedeutet natürlich, dass die Unternehmen sozusagen ihre Skills formulieren müssen. Sie müssen die Skill Gaps analysieren, also was für Skill Gaps haben wir. Und sie müssen dann diese Skill Gaps füllen. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem und eine sehr große technologische Herausforderung, der wir momentan sozusagen ins Auge blicken müssen.
So hängt davon, damit zusammen, so von generationsabhängig oder also die Skill Gaps sind generationsabhängig oder womit hängt das zusammen, wenn man so, oder worum geht das hier ganz genau?
Dass ja, also bei den Skill Gaps geht es eher darum, der Zeithorizont ist natürlich viel kleiner geworden. Ne? Du sprichst jetzt von Generationen, es geht nicht mehr um Generationen, sondern es geht um Wochen. Das bedeutet praktisch, wenn wir jetzt mal über AI reden. AI bietet verschiedene Anwendungen oder Anwendungsbereiche, die wir meinetwegen als Unternehmensberatung unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Jetzt sagen wir mal, einen AI-Agent zu bauen. Ne? Wie geht das? Da gibt es viele Videos natürlich online und so weiter, aber die wenigsten wissen, wie es geht. Aber es geht schon, aber wir müssen natürlich dann sagen, okay, welche Kunden brauchen das erstmal? Brauchen wir das überhaupt? Dann geht das in die Strategie rein. Wenn wir das dann brauchen, dann müssen wir gucken, okay, wer kann das? Wer kann praktisch die Strategie umsetzen bei uns im Unternehmen? Und wenn wir dann sehen, okay, dafür gibt es zu wenig Leute, dann müssen wir die entsprechend upskillen. Dafür müssen wir die Lerninhalte anpassen, zur Verfügung stellen. Und das muss alles zeitlich sehr, sehr schnell gehen. Da kann man nicht irgendwie 2 Jahre warten oder so, dann ist der Zug schon lange abgefahren, sondern gerade jetzt mal wegen Thema AI-Agents, das ist jetzt eine Frage von, sag ich mal, 3 Monaten, dann ist die Sache wieder vorbei. Dann kommt die nächste Welle. Also das heißt, die Lerninhalte müssen angepasst werden, die Skills, die Skill Gaps müssen angepasst werden und das ist alles eine zeitliche Kette, die momentan noch viel zu lange dauert. Ne? Das heißt, das ist eine Problematik, mit denen viele Unternehmen zu tun haben und die viele Unternehmen auch lösen müssen, damit sie nicht sozusagen den Zug abfahren sehen.
Okay, also vielleicht, also bei mir war das so Skill zu definieren, was wir hier, Entschuldigung, es geht ja bei mir so um die Definition von Skills, die fehlen, aber vielleicht habe ich was, also denke, verstehe ich darunter was anderes als ein Unternehmer.
Ja, also die Definition von, also ein Skill ist zum Beispiel, du kannst einen AI-Agent bauen. Das ist ein Skill. Ne? Und dann fragst du halt im Unternehmen, okay, wir wollen das jetzt machen, wir wollen unseren Kunden praktisch diese Dienstleistung ermöglichen oder verkaufen. Und dann musst du gucken, okay, habe ich überhaupt die Leute dazu, die das machen können? Ne? Wenn du die Leute nicht dafür hast oder die Leute nicht die richtigen Skills dafür haben, dann musst du die Skills sozusagen ausrollen. Dann musst du dafür sorgen, dann musst du Lerninhalte zur Verfügung stellen, Trainings und so weiter und so fort, damit die Leute das lernen, damit sie dann nachher zum Kunden gehen können und das bauen können. Okay, ist das ein bisschen verständlich?
Ja, ich glaube schon. Also das ist bedeutet für mich aber auch, dass eigentlich das nicht mehr also eine Bildungsinstitution macht, sondern das soll dann selber der Unternehmer machen so und alles nachgehen und alle neue also Wissens übertragen. Also nicht nur was hineinkommt mit dem Arbeitgeber reicht nicht aus. Also muss sich eigentlich der Unternehmen immer bemühen, selber so Bildungsstoffe zu entwickeln und so weiter.
Bedeutet natürlich, das? Absolut.
Ja. Absolut. Und wie sieht das im Fremdsprachenunterricht aus?
Also beim Fremdsprachunterricht an den Unternehmen haben wir eine einfachere Arbeit, muss ich sagen, weil es geht nun um die Sprachfähigkeiten. Also das bedeutet, dass bei uns müssen wir nicht unbedingt verschiedene Fähigkeiten jetzt bewerten und evaluieren, sondern natürlich geht es um Englisch oder Deutsch oder was auch immer. Und bei uns ist es so, also bei meiner Sprachschule ist es so, dass wir Blended Learning nutzen. Das heißt, dass wir E-Learning-Materialien, wie auch immer Workshops oder Weiterbildungen im Präsenzunterricht den Unternehmen anbieten. Und ich finde es, dass die digitalen Tools und künstliche Intelligenz eine sehr wichtige Rolle im Sprachunterricht auch spielen können. Beziehungsweise haben wir auch eine sehr charmante KI-Tutorin, die heißt Lina. Sie ist auch rund um die Uhr bereit, die Fragen zu beantworten. Sie ist immer da. Sie ist auch nicht ohne Kaffeepause. Also sie ist auch bereit, auch wenn ich nicht oder die anderen Lehrer nicht bereit sind. Also ja, es ist schon wichtig und es dient auch als ein Tool der Flexibilität, was auch sehr wichtig, besonders in der Erwachsenenbildung ist, glaube ich.
Und wie flexibel kann in dem Sinne eine Universität sein? Weil bei der Fernuni ist das wahrscheinlich was anderes, aber eigentlich, es gibt einen Unterschied und über diesen Unterschied lohnt es sich auch zu sprechen. Inwiefern kann so eine Präsenzuniversität flexibel sein, was an Design angeht?
Okay, also eine Nicht-Fern-Universität hat natürlich auch verschiedene Aufgaben. Das eine ist das normale oder das traditionelle Wissenstransfer. Gut, wir vermitteln Grundwissen oder Basiswissen. Das ändert sich nicht so schnell. Zum Beispiel ja, Jahresbericht, was sind Teile von einem Jahresbericht? Das ändert sich, glaube ich, vielleicht in 100 Jahren einmal oder so. Und die bleibt. Und das, da braucht man weniger Flexibilität. Wo wir mehr Flexibilität brauchen, ist natürlich die Studenten, Studentinnen an das Alltagsleben vorzubereiten, zum Beispiel fürs Unternehmensleben. Und klar, da müssen wir schon eine Art Fähigkeits, ja, ein Wandel so übermitteln. Und ich glaube, was dabei wichtig ist, dass wir versuchen, den Studenten das beizubringen, wie sie neues Wissen sich aneignen können, schnell. Wie Istvan erwähnt hat, gibt es hunderte von Apps, oder die eventuell in Unternehmen auch eingesetzt werden. Die können wir auch nicht alle an der Universität haben, nicht alle vorstellen. Die werden aber die Studenten brauchen. Was wir da tun, wir suchen ein paar Anwendungen aus, ein ERP, ein CRM oder wie auch immer. Und dann zeigen wir den Studenten, wie so ein System so ungefähr funktioniert. Aber wenn sie zu einem Unternehmen kommen, gibt es bestimmt so eine andere Applikation, eventuell, was das Unternehmen selbst entwickelt hat und so weiter. Da müssen sie sich einlernen können. Also ich glaube, diese Fähigkeit vom Einlernen können, das versuchen wir da beizubringen an der Uni. Und ich glaube, das ist wieder mal so allgemein, das ändert sich jetzt wieder nicht so von Monat zu Monat, wie wir das vermitteln, versuchen. Und deswegen glaube ich, so das als Schlusswort jetzt für die Frage, ich glaube, eine Uni braucht in dem Sinne nicht so sehr flexibel zu sein. Einfach mal wegen der Aufgaben.
Ergänzen oder?
Ja, also ob sie es sein müssen oder nicht, weiß ich nicht. Wobei, ja, ich würde auch in die Tendenz gehen, aber sie sind per se schon schwierig. Also das sind große Tanker, also das sind ja Großunternehmen, also na, vielleicht nicht wie die Telekom, aber zumindest so, dann sind sie, zumindest die Fernuniversität ist eine staatliche Universität, das heißt Bürokratie und Verwaltung ist da, da muss man erstmal gegen ankommen. Und ich glaube, wenn man jetzt so gerade digitale Tools jetzt nimmt, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Menschen darauf reagieren. Und Sie hatten ja schon angesprochen, wie schnell das jetzt alles geht. Wir reden von Wochen und nicht mehr von Monaten oder Jahren. In dem Lernen und in der Entwicklung von solchen Tools. Sondern wir Menschen, wie reagieren wir da? Wenn irgendwas Neues kommt, dann haben wir, also in uns kommen die Widerstände. Das ist auch ganz normal. Es kommt irgendeiner, ich habe das die ganze Zeit mit Kreide in meinen Unterricht gemacht. Ne? Und da kommt ein Overhead-Projektor. Und in dem Augenblick, dann kommen bei mir zwei Arten von Widerständen. Die eine ist nicht können. Also nicht können bedeutet, ich kann das gar nicht bedienen. Also wo geht das Ding an? Na, wie ist das da mit der Folie? Welche Stifte muss ich da haben? Also da gehe ich muss irgendwas machen. Und das ist ein Widerstand. Und selbst wenn ich das nicht habe, wenn ich so ein aufgeschlossener Typ bin und sage, ja, ich gucke mir das mal an, diesen Overhead-Projektor, dann kommt das Nicht-Wollen hinzu. Ich muss dann irgendwas ändern. Ja, was, also liebgewordene Gewohnheiten, wie ich meinen Unterricht gestalte, muss ich ändern mit einem neuen Tool. Und das mag man nicht. So, und dann kommt noch die organisationale Barriere, die sagt, okay, ich habe überall die Tafel hängen mit einer Kreide. Und wenn jetzt die Lehrenden trotz aller individuellen Widerstände sagen, wir wollen alle einen Overhead-Projektor haben bei uns im Hörsaal. Ja, das kostet ja was. Ja, muss die Organisation ausgeben. Deswegen haben es alle Tools schwierig, ob nun digital oder nicht, die haben alle schwierig, in so einer großen staatlichen Organisation überhaupt zum Laufen zu kommen. Und dass unsere App jetzt übrigens privat ist, ist fast auch eine Folge. Jetzt gesagt hätte in der Universität, ja, wir machen jetzt eine App und so, dann sagt ja jeder, ja, dann brauche ich ein iPhone, oder? So. Kann ich gar nicht bezahlen. Soll ich jetzt wie im iPhone bezahlen? Das kommen die nächsten Probleme, die da sind. Ne? Deswegen glaube ich, dass Universitäten oder gerade auch staatliche Einrichtungen darauf angewiesen sind, dass Private im Grunde genommen diese Innovation dann machen und man die übernimmt. Also in jeder Universität, ich weiß nicht, was bei euch, habt ihr wahrscheinlich Microsoft Office oder sowas. Ja? So, das ist ein amerikanisches Tool. Ja? Das benutzen wir heute ganz normal. Wir zahlen auch alle dafür. Lizenzgebühren zahlen wir dafür. Ne? Und das ist heute wie gang und gäbe. In meinen Zeiten weiß ich noch, wie das aufkam. Da kenne ich Textverarbeitungsprogramme, die waren viel besser als Word. Ne? Sind aber alle vom Markt verschwunden. Ja? Also das ist ein gutes, also der Taschenrechner, was auch immer, das werden Universitäten gar nicht leisten können. Das müssen Private dann leisten. Es geht effizienter, schneller, kostengünstiger. Wir zahlen Lizenzgebühren. Und so ist es eben halt. Ja.
Ist mir auch die Frage eingefallen, inwiefern wurde das überlegt, wie viel Zeit die Lehrkräfte mit der Vorbereitung verbringen oder mit der Erstellung von unterschiedlichen Materialien oder Apps oder vorher PowerPoint-Präsentation und wie viel Zeit damit, dass sie wirklich da sind. Wenn sich die, wenn die Erwartung ist, weiterhin die genaue Stundenzahl mit den Studierenden oder im Hörsaal zu verbringen und die Zeit für die Vorbereitung sich nicht erhöht, dann wie kann das eine Lehrkraft das leisten? Also wie kann der das überhaupt oder sie das überhaupt machen? Wie ist das machbar, dass man, weil dafür braucht man viel mehr Vorbereitungszeit als früher, oder nicht?
Nee, eigentlich nicht. Also das hat sich jetzt zwar geändert, wie das läuft, aber ich glaube, der Zeitaufwand hat sich nicht so sehr geändert. Ich meine, dafür haben wir ja auch diese Tools als Hilfsmittel für uns selbst. Uns hilft auch KI viel, das ist klar. Also wenn ich, was weiß ich, da haben wir eine lange Vorlesung. Da kam ein deutscher Professor zu uns, hatte so eine Vorlesung von 2 Stunden gehalten, ich weiß nicht, so 80 Folien oder so, jeder schlief ein. Aber da mussten wir ein Examen draufbauen, ich war nicht dabei, da habe ich auch nicht alle Folien jetzt durchgelesen, sondern habe ich einfach mal KI gefragt, ich habe die Präsentation hochgeladen, und einfach mal, ich bitte um, was weiß ich, 20 Fragen, Prüfungsfragen, zack, in 5 Sekunden waren die da. Und gut, die habe ich, und dann habe ich natürlich auch die Antworten angefordert von der KI. Und natürlich habe ich die nochmals überprüft. Aber insgesamt waren es genauso, was weiß ich, 30 Minuten, als wäre ich dabei gewesen bei der Vorlesung und dann hätte ich selbst ein paar Fragen ausdenken müssen. Also insgesamt helfen uns diese Entwicklungen, diese Apps, diese neue Formen auch viel. Also das läuft jetzt für uns auch viel schneller. Zum Beispiel will ich mal über ein Thema, eine Präsentation, also ein PPT-Folien von 30 Stück zusammenstellen, da frage ich auch mal die KI erstmal für einen ersten, ja, so für die erste Version. Und dann brauche ich auch nicht vom Scratch, also vom Anfang an alles mehr auszudenken. Ich, zwar, klar, ich prüfe alles durch, das gehört dazu, aber trotzdem wird da viel geholfen. Also mehr Zeitaufwand denke ich nicht, eigentlich nicht. So ungefähr dasselbe wie vorher.
Für dich. Ja. Bitte. Würde ich kurz sagen, achso, oder, nee, machen Sie ruhig.
Also bei uns ist es so, dass wir die Lernmaterialien für jeder Unternehmen vorbereiten. Das heißt, dass wir verschiedene E-Learning-Materialien für irgendwelche Unternehmen dann aufbauen. Und natürlich ist es viel schneller geworden. Also mit der künstlichen Intelligenz ist unsere Arbeit auf jeden Fall einfacher geworden. Jedoch müssen wir alles durchlesen und überprüfen, dass alles stimmt, weil da muss man auch mal sagen, dass KI auch manchmal ein bisschen lügen kann oder mindestens nicht sagen, dass irgendwas sie nicht weiß. Aber es ist einfacher geworden, schneller geworden, also in unserem Fall, weil die Sprache nicht so schnell sich ändert. Ja, also das muss man sagen, also im Sprachunterricht ist das ein bisschen anders. Aber es hilft uns zum Beispiel bei den verschiedenen A1 oder B1 Levels, ist es viel einfacher, einen Text zum Beispiel zu schreiben. Dann können wir die Schüler für verschiedene Prüfungen zum Beispiel auch mal vorbereiten, aber auch für Arbeit, auch für verschiedene Präsentationen, was auch immer kommt in dem Leben des Unternehmens. Also es hilft sehr, sehr oft und sehr viel.
Ich glaube, die Einmaligkeit oder die Erstmaligkeit, wenn ein neues Tool kommt, egal ob analog oder digital, das macht dann Arbeit, weil ich mich umstellen muss. Ne? Also von der Kreide zum Overhead-Projektor, wenn ich jetzt eine App habe oder ich mache Blended Learning oder sowas oder ich mache Online oder so, dann muss ich mich ja erstmal damit beschäftigen, mit diesem Instrument. Und das ist zeitaufwendig. Ne? Aber wenn es dann erstmal da ist und das geht ins Alltagsgeschäft rüber, dann ist das in Ordnung. Und auch jetzt mit der KI, das würde ich jetzt auch willig unterstützen wollen. Ich war, glaube ich, einer der Ersten, der damals vor, was ich, zweieinhalb Jahren mittlerweile, dreieinhalb Jahre, zweieinhalb, glaube ich, war es, ja, ChatGPT runtergeladen hat, als es kurz vor Weihnachten kam. Und ich habe gedacht, so, jetzt haben wir den Durchbruch und so. Jetzt mittlerweile würde ich jetzt sagen, und jetzt, wo ich auch jemanden habe, der in dem Bereich promoviert, also die Begeisterung ist einer gewissen realistischen Ernüchterung, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen getauscht worden. Und wir jetzt wirklich daran arbeiten, dass wir es hinbekommen. Man muss immer drüber schauen. Und das ist so, das ist auch, stimmt auch nicht, aber nicht alles so richtig. Und beim Rechnen, was ich ja im Controlling brauche, da ist es grauenhaft. Ne? Also das muss man wirklich auch selber machen. Aber es ist eine Frage der Zeit, um dieses Prompten, die Befehle einzugeben, dass ich was Vernünftiges erhalte, auch das muss ich dann lernen. Ja? Aber wenn ich es dann erstmal habe und es ist im Alltagsleben drin, glaube ich, dann ist es bei allen Dingen, dann kann man gut damit arbeiten, bis das nächste kommt. Ist bei allen so, ja.
Sie ergänzen, nee. Welche Erwartungen hat ein Unternehmen oder haben Unternehmen gegenüber Bildungsinstitutionen bezüglich Wissenstransfer und bezüglich digitale Kompetenzen oder welche Kompetenzen sind dann erwartet, wenn ein neuer Mitarbeiter ankommt, also wenn wirklich jemand von gleich aus der Universität oder nach der Universität?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Das ändert sich auch sehr rasant. Und zwar ist natürlich der Bedarf an, sag ich mal, Wissen geht immer mehr zurück, weil, wie gesagt, der Halbwertszeit vom Wissen wird immer kürzer. Und das wird ersetzt durch Soft Skills, also durch soziale Kompetenz und so weiter. Also diese ganzen, dass man halt gut mit Menschen umgehen kann, dass man, was weiß ich, ja, dass man die Leute lesen kann, dass man gut in einem Team arbeiten kann und so weiter. Das sind die Kompetenzen, die immer mehr in den Vordergrund kommen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass sich die Lehrkörper eben ein bisschen darauf anpassen, ne? dass das auch erfüllt wird oder dass diese Nachfrage eben bedient wird. Ne?
Ja, also wir sehen es auch so, dass, wenn ich jetzt Sprache auch mal doch voneinander entscheiden möchte, dann haben wir Hard Skill als Sprachunterricht, als reine Sprache, wenn es dazu kommt, ja, okay, man kennt auch, wie man, ich weiß nicht, Present Perfect auf Englisch benutzen muss. Und dann kommen die Soft Skills, die sogenannten Kommunikationsfähigkeiten, wie man dann sich selbst präsentieren kann. Und die, der erste, also Hard Skills, können eigentlich durch E-Learning gelernt werden. Und die zweiten, für die zweiten braucht man schon Präsenzunterricht, glaube ich. Also das ist schon eine zwischenmenschliche Kommunikation. Dafür braucht man Menschen.
Verändern sich auch dann die erforderlichen Kompetenzen bezüglich wissenschaftlicher Arbeiten an den Universitäten? Also soll ich über andere Kompetenzen verfügen für die wissenschaftliche Arbeit als vorher?
Meinst du Forschen oder?
Ja, eben. Oder einfach wissenschaftliches Denken. Oder einfach in ChatGPT die Frage einzugeben und dann ist das schon wissenschaftliches Denken, oder? Weil ansonsten, also ich meine, der ganze Prozess, wie verändert sich der ganze Prozess? Was ich an der Uni gelernt habe, wie soll ich wissenschaftlich arbeiten oder wissenschaftlich nachgehen oder forschen? Welche Kompetenzen sind dann gebraucht?
Das ist, glaube ich, ähnlich wie beim Unterrichten oder wie im Fall von Zusammenstellung von Lernmaterial. Diese neuen Anwendungen sind nur Hilfsmittel. Also die können uns Zeit sparen. Wir müssen vorher, was weiß ich, in die Bibliothek gehen und wie viele Bücher durchgehen oder halt Jonas über Internet durchsuchen, damit wir ein paar Fachartikel für uns aussuchen und da hunderte von 1700 Artikel eventuell durchlesen oder abstrakter wenigstens. Dabei gibt es natürlich jetzt schon Anwendungen, die das für uns tun. Also ich sage mal auch so zum 80-90% richtig, Artikel zusammensuchen und dann auch abstrakte für uns ja auch mit den Zusammenhängen zusammen so abarbeiten, dass wir nicht wieder mal von null anfangen müssen. Klar, wieder, wie das schon erwähnt wurde, müssen wir alles überprüfen, damit dass die Artikel da sind, dass da was aus den dieser Programme ausgeführt haben. Also wie gesagt, da kann man sich die Forschungsarbeit Arbeit eigentlich nicht sparen. Es sind paar Anfangsschritte, die dadurch schneller gemacht werden können. Aber ich glaube, eigentlich bleibt da vieles dasselbe wie vorher. Auch quantitative, qualitative Research, also Forschung, müssen wir auch selber durchführen. Also das wird uns nicht erspart. Also allzu viel Veränderung sehe ich da nicht. Jetzt in der Forschungsarbeit. Ich bin auch PhD-Student, also was wir da tun, klar, zum Beispiel Fachartikel müssen wir auch viel schreiben. Und da kann uns so ein KI auch ein Skelett geben oder Inhalte vorschlagen, aber daraus wird noch kein Fachartikel. Also das wird uns ein Zeit gespart, aber nicht die eigentliche Forschungsarbeit ist immer noch dieselbe. Ich führe auch viele Interviews mit was weiß ich, was ich da forsche, also mit Fachleuten. Das macht auch keine KI für mich. Und ja, also da sehe ich jetzt nicht die allzu große Veränderung.
Ich wollte noch was sagen zu dem Einbau von Skills in die Lehre. Ne? Aber Sie haben ja von beruflichen Skills gesprochen, jetzt haben wir gerade von Soft Skills gesprochen, was auch immer das ist. Ich sag mal so, nehmen wir mal so ein Bachelorstudium, also Grundlagenstudium, hat 180 Credits, wahrscheinlich hier genau, das ist ja mittlerweile international, hat 180 Credits, wo man ja versucht, dann das beizubringen den Leuten, was die fachlich brauchen. Also im Bereich von BWL ist das, was wir jetzt hier gerade gesehen haben. Und diese Forderung, dass wir Soft Skills einbauen in das Studium, die ist nicht neu. Die gibt es schon lange. Spätestens seitdem wir die Akkreditierungsagenturen in Deutschland haben, kommt das. Und ich sage, okay, wo fange ich denn da an? Ne? Also ich kann, ja gut, der soll das gut präsentieren können, der soll einen Taschenrechner bedienen können, der soll SPSS bedienen können für die Forschung oder sie oder so. Und da kommen so tausend, im Englisch sprechen übrigens auch noch, also Business-Englisch wäre das beispielsweise bei uns. Und dann, das ist alles wichtig, ist alles in Ordnung. Und dann kommen aber Credits dazu. Ne? Das heißt, ich bin dann nachher bei 10, 15 Credits, war so eine Forderung damals bei den Akkreditierungsagenturen, müsst ihr im Bachelor BWL haben. Ja, der hat aber nur 180. Das heißt, wenn ich jetzt da 15 einbaue, ja, dann muss ich irgendwas wegnehmen. Buchhaltung, Rechnungswesen, Bilanzen. So. Also von daher, ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass wir das machen. Das machen wir nebenbei. Wie, die müssen eine App bedienen, die müssen Word können, die müssen auch gucken, dass sie Englisch können. Das vermitteln wir aber nicht in der Universität. Oder die nächste Forderung war ja, die müssen den SAP beibringen. Ja, eben, nee. Also ich bringe denen das Denken bei in der Wirtschaftsinformatik, wie man so ein System aufbaut. Ne? Aber ich, sowas mache ich nicht. Ne? Das müssen dann schon die Unternehmen, sorry, das müsst ihr in der Praxis dann machen. Ne?
Aber das war aber jetzt keine Forderung.
Nein.
Nee. Der SAP bedienen muss man.
Nein, ich bin auch Telekom-Kunde und ich will das auch nachher, wenn die Gebühren bei euch noch höher. Nein. Also, nee, aber das ist dann irgendwo nachher letztendlich Aufgabe der Praxis, aber das können und wollen wir nicht leisten. Wir müssen ja die fachlichen Grundlagen legen und Englisch machen sie dann, ne? Den Leuten, also nicht wir. Ja.
Ja, langsam werden wir auch eine Abschlussrunde machen, weil die Zeit ist so schnell vergangen. So schnell. Entschuldigung.
Okay, eines vielleicht noch dazu. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil von Bildungsinstituten, dass wir so ein bisschen mehr allgemein bilden als Unternehmen. Weil geht da, ich kann das gut, ich bin auch selbst Unternehmensberater, weil ich auch Finanzchef und sowas, also war ich auch auf der Seite. Also da braucht man normalerweise Spezialisten. Also da kommt ein Junge von der Universität, dann setzen wir ihn ein als Controller. Da muss eine Kontrollapplikation sich anlernen müssen und die Prozesse in dem Unternehmen und so weiter. Und der tut das, was weiß ich, 3 Jahre lang und dann passiert was mit ihm. Aber dann ist der Weg zu schmal für ihn. Und deswegen denke ich, dass es gut, dass wir nicht so richtig spezialisiert werden, da kann ja jeder, fast jederzeit, einfach mal den Pfad wechseln. Also in einen anderen Beruf, ich meine auch innerhalb dieser Bildung, also aber der kann, was weiß ich, 5 Jahre lang Wirtschaftsprüfer sein und dann geht er rüber als Controlling-Chef und dann wird er, was weiß ich, Finanzchef, dann baut er ein Unternehmen auf selbst und deswegen ist es halt wichtig, dass wir so Allgemeinwissen auch mal überbringen und nicht zu spezialisiert. Das ist jetzt kein MBA, wo man ein bisschen mehr spezialisiert werden kann. Universitäten, Hochschulen müssen schon Grundwissen verbreiten und das ist immerhin in dem Fall wichtig. Wenn auch nur, was weiß ich, 5% oder 2% im Leben von einem dann so richtig eingesetzt wird. Aber ich glaube, wir haben auch alle Abitur gemacht, also ich brauche jetzt auch keine Geschichte oder was weiß ich, Chemie zu wissen, aber kann nicht schaden, sagen wir mal so. Und also bestimmt haben Unternehmen andere Zwecke, aber auch deswegen wird anders gebildet als in Universitäten oder Hochschulen.
Kann ich noch ergänzen?
Vielleicht? Selbstverständlich.
Natürlich, also die Unternehmen wollen natürlich nicht, dass die ein komplettes Paket dann bekommen oder so. Ne? Also der soll irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung neu von der Uni kommen und so weiter und möglichst 16 Jahre alt sein oder so. Das ist natürlich nicht der Fall. Und natürlich ist es auch so, dass die Grundlagen, die müssen natürlich auch immer gelehrt werden und so weiter. Aber was natürlich gut ist, ist zum Beispiel, als ich Student war, da hatte ich, sag ich mal, da war dieses Wort Soft Skill, glaube ich, noch gar nicht, das kannte noch keiner. Ja. Also da sind die heute viel weiter, ne? das weiß man, die sind viel, ne? Also die jungen Leute beschäftigen sich viel mehr mit sich selber und so weiter. Und aber was die Uni natürlich machen kann, ist Anstöße geben. Ne? Also Anstöße geben, pass auf hier, da gibt es Verhandlungstechniken, bla bla bla, oder da gibt es ein Seminar dafür, da kannst du mal da hingehen, oder wenn dich das interessiert, oder solche Geschichten, damit die Leute ein bisschen angestoßen werden, um proaktiv die Sachen zu machen.
Ne? Und ich glaube, dass die Rolle der Universitäten in der Zukunft wird, dass die Studierenden für ein kontinuierliches Lernen vorbereiten. Also das bedeutet, dass sie das Wissen, wie ich dann auch schon gesagt habe, dass bei Unternehmen gibt es schon Technologien, die sich sehr schnell verwechseln. Und das heißt, dass sie immer neue Technologien lernen müssen. Und dafür brauchen sie dann diese Fähigkeit später in der Zukunft.
Lebenslanges Lernen.
Ja, eben, das schön. Also da, wir brauchen keine Abschlussrunde. Ja, also. Das war die Werbung. Ja, ich glaube, also, das könnte auch so ein Abschluss sein. Und dann vielen Dank für die Diskussion. Ich hoffe, dass jeder von Ihnen, von euch erzählen oder sagen konnte, was er oder sie wollte. Und vielen Dank für das Zuhören. Und ich übergebe das Wort zuletzt an unsere Moderatorin. Fragemöglichkeit. Entschuldigung, nein. Ja, selbstverständlich, Entschuldigung. Ja, das. Also jetzt übergebe ich das Wort zuerst wirklich an das Publikum. Also hat jemand Fragen, Kommentare, möchte jemand ergänzen, bitte sich melden. Es kann auf Deutsch sein, es kann auf Ungarisch sein. Und ich bringe dann das Mikro hin und...
Oder vielleicht haben wir Fragen an das Publikum, das können wir auch. Das
geht auch, also gerne, ich mache das. Ja, ich glaube, so 2 Stunden waren schon etwas erschöpfend. Ja, gut, also dann doch übergebe ich das Wort an unsere Moderatorin.
Danke. Sollen wir herbleiben oder zurück?
Ich warte.
Ich danke unseren Podiumgästen herzlich für das spannende Gespräch und auch Ihnen, liebes Publikum, für Ihre Aufmerksamkeit und auch Ihr Interesse. Und nun möchte ich Sie noch zu unserem Stehempfang einladen, das hier gleich im Foyer stattfindet. Und nutzen Sie die Gelegenheit zum Netzwerken. Und damit wünsche ich Ihnen einen angenehmen Ausklang des Nachmittags. Und nochmal vielen Dank für Ihre Teilnahme.